Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Stadtbaum mit Ruth Morell und Daniela und Toni.
Willkommen zu einer neuen Folge von Unser Stadtbaum mit mir, Daniela Antoni, und
ich bin Ruth Morell. Hallo.
Hi. Ja, so schnell geht's vorbei, ne? 4 Wochen ist jetzt schon wieder her.
Unsere Sommerpause.
Jo, und du hattest einen schönen Urlaub hoffentlich.
Ich hatte einen sonnenreichen Urlaub in Spanien. Es war richtig heiß und wir konnten die Zeit am Meer genießen und in den Pyrenäen. War wundervoll.
Sehr gut, so muss es sein.
Ich hoffe, alle anderen, die uns zuhören, hatten auch mal eine Sommerpause. Und manchmal reicht ja auch nur 1-2 Wochen, dass man dann ein bisschen rauskommt aus dem Alltag und Abwechslung hat.
Ja. Ja, das hoffe ich auch für alle. Und dass wir wieder wohl und gut gelaunt am Baum tätig sind.
Motiviert mit neuen Kräften.
Ja. Ja, dann könnt ihr euch heute auf eine Folge freuen. Es wird so ein bisschen fachlich, und weil das so ist wahrscheinlich individuell. Ich finde es tatsächlich ein bisschen tröges Thema, was wir bei uns in der Branche haben, aber durchaus nötiges Thema. Und weil es so ein Langweiligkeitsfaktor hat, haben wir uns noch was zusätzlich dazu rausgesucht. Irgendwie, also es geht um die Methode Koch, da sagt Ruth gleich noch was dazu. Und dann haben wir, damit das Ganze noch so ein bisschen aufgelockert wird, haben wir uns Redewendungen rund um den Baum noch zusätzlich rausgesucht.
Ja, ich glaube, Redewendungen macht irgendwie immer Spaß. Es ist witzig, weil man ja oft was benutzt und gar nicht weiß, wo es herkommt. Und Methode Koch, du hast ja schon Werbung gemacht, es ist ein Dröge. Da hast du vollkommen recht. Aber umso wichtiger ist dieses Thema.
Ja, es ist wichtig, weil es ist tatsächlich auch ein Thema, wo ich mir immer so ein bisschen vorkomme, ihr wisst es nicht. Also es gibt total viele Städte, Kommunen, die wissen nicht um diese Art von Gutachten. Und die ist einfach total wichtig. Also um was geht's? Bäume haben Wert. Wir wissen das alle so. Für uns, die wir einen Baum jetzt draußen einfach nur so sehen und nicht tief in der Branche drin sind, wir freuen uns natürlich darüber, dass der CO2 bindet, dass der Sauerstoff produziert, die Umgebung kühlt, Feinstaub filtert, bla bla blub. Das heißt, eigentlich ist so ein Baum von unschätzbarem Wert so. Aber es gibt natürlich so gewisse Sachen, da muss monetärer Wert für den Baum errechnet werden. Und dazu gibt's eben diese Methode Koch.
Ja, genau, das sagst du schon ganz gut. Also diesen Wert, es ist eigentlich wahnsinnig schwer, so einen Baumwert zu ermitteln, weil zu den ganzen Faktoren, die du schon genannt hast, gibt es dann auch noch oft so diesen emotionalen Wert. Das ist natürlich immer noch ganz schwer, den kann man nicht einberechnen, weil, wissen wir alle, der Baum von der Großmutter, vom Großvater, der jetzt schon so alt geworden ist und jemand fährt mit dem Auto dagegen und der Baum ist beschädigt oder vielleicht sogar schon zerstört, sind dann alle, ist dramatisch an sich, aber dieser emotionale Wert, den können wir nicht aufnehmen. Aber der Sachwert in dem Fall, was ist wirklich der Baum wert und in dem Fall auch Grundstückswert, das ist ein bisschen verbandelt miteinander. Also ist schon mal ein bisschen komplexer alles.
Ja, also da geht's rein darum, so ein Baum, wie willst du den berechnen? So, und da hatte sich irgendjemand was Schlaues einfallen lassen, nämlich, Überraschung, der Herr Koch. Ich glaube, da über den hattest du was rausgesucht.
Ja, ich hatte mal kurz geguckt. Also das ist einfach, die Methode Koch wird so benannt. Das wurde mal damals vom Gericht so herangezogen. Der gute Herr ist 1927 in Stuttgart geboren und hat dann beim Liegenschaftsamt der Stadtverwaltung Stuttgart für den Bereich Grunderwerb gearbeitet. Und daraufhin, also später im Laufe seiner Arbeitszeit, wurde auch öffentlich bestellter Sachverständiger. Und war ganz viel zuständig dann für die Wertermittlung und Entschädigung in dem Bereich für Flurstücke. Und in einem Gerichtsurteil vom BGH-Urteil wurde eben seine Methode bestätigt und seit dahin heißt es Methode Koch. Ja. Da gibt es so das ganz bekannte Urteil. Möchtest du was dazu erzählen?
Ja, das ist das Kastanienbaumurteil. Also das kennt, glaube ich, jeder bei uns aus der Branche. Das ist schon tatsächlich ein bisschen älter, von 75. Du hast schon gesagt, das ist vom BGH. aufgesetzt worden und da ging es um einen 40 Jahre alten Rosskastanienbaum und der stand in der Allee und da musste halt irgendein Ersatz für berechnet werden und das hat er gemacht und auf Grundlage dessen, also jetzt grob vereinfacht jetzt einfach, die wurde jetzt, weil das ist wichtig, je öfter so eine Methode bestätigt wird, die dann von einem Sachverständigen angewandt wird, irgendwann ist es dann Usus, das heißt, es wurde jetzt nicht nur 75 bestätigt, sondern dann nochmal irgendwie 89, dann irgendwie nochmal 99 und dann 26, 27 und so weiter. Also das heißt, das ist die Methode schlechthin bei uns in der Branche, so einen Wert von einem Baum zu berechnen. Und es ist halt ein Oldschool-Verfahren, weil Bäume sind Teil eines Grundstücks und somit Grundstücksbestandteil. So. Und das sind ganz viele Sachen, also das ist aus dem Privatrecht, das sind ganz viele juristische Anteile, die da mit reinfließen. Und beschädigt man so einen Baum, beschädigt man das Grundstück und der Grundstückswert wird in dem Moment gemindert. So. Das heißt, du hast dann eine Pflicht zur Ersatzbeschaffung des zerstörten Baumes und das ist einfach so krass, weißt du? Und die Erstattungspflichtigkeit der Kosten für das Anpflanzen des Baumes werden berechnet und dann musst du das noch verzinsen, weil der Baum, der braucht ja auch erst wieder eine gewisse Zeit, bis der dann so groß ist wie der alte. Und es ist einfach hardcore diffizil so. Und,
also es hat auch wahnsinnig viele Variablen in der Berechnung. Das müssen wir auch nochmal dann sagen. Ne?
Das müssen wir dann im Einzelnen nochmal aufdröseln. Aber wir hatten es ja schon gesagt, das ist so ein tendenziell langweiliges Thema, dass wir da zwischendrin definitiv mal mit ein paar Redewendungen kommen müssen.
Also, genau, aber was nochmal grundsätzlich nochmal kurz sagen wollte vorweg, es gibt ja dann die verschiedenen Zustände des beschädigten Baumes. Also einmal, was du schon gerade gesagt hast, der ist komplett hinüber und dann wird was Neues gepflanzt. Aber es gibt ja auch so Anfahrschäden oder andere Schäden in der Krone oder im Stammbereich oder im Wurzelbereich durch Anbaggern, wo dann der Baum eben erhalten bleiben kann und nicht sofort tot ist, sage ich jetzt mal, oder gefällt werden muss, weil er eine Gefahr darstellt, aber natürlich einen massiven Schaden erlitten hat. Und dass dann quasi der Wert gemindert wurde und somit eben auch dieses Grundstück, was wir schon gerade gesagt hatten. Und dann stehen einem halt Gelder zu, unabhängig von dieser Maßnahme, um den Baum wieder in dem Fall wieder ein bisschen zu reparieren, umgangssprachlich.
Ja. Also rechtlich gesehen sind es dann so Sachen wie Teilschäden und Totalschäden. Das wäre dann praktisch die komplette Zerstörung, als wenn der Baum weg ist. So, und in der Rechtsprechung, da unterscheiden die nicht so wirklich zwischen dem Begriff Schadensersatz und Entschädigung, sondern es kommt dann eben zu der Zahlung. Und das heißt, sind auch viele Elemente, die einfach aus der juristischen Praxis da reinspielen. So, das Verfahren kann nicht nur bei Bäumen angewendet werden, sondern zum Beispiel auch bei Hecken. Zum Beispiel eine unsachgemäße Kappung einer Hecke. Da gab es mal ein Urteil dazu. Da ist praktisch der optische Eindruck flöten gegangen und das Grundstück wurde dadurch erheblich beeinträchtigt, weil du kommst da natürlich drauf und hast da so eine richtig scheußlich gekappte Hecke. Also dieses Verfahren, müssen wir nochmal dezent darauf hinweisen, kann auch bei verhunzten Kappungsschnitten zum Tragen kommen. Das heißt, man kann dann die schwarzen Schafe unserer Branche darauf verklagen, dass sie eben Schadensersatz zahlen müssen, wenn die keine gute Arbeit abgeliefert haben. Aber das ist nur nochmal ein Rande. Also wie gesagt, es geht auch bei Hecken. Und in dem Fall war es so, der geschädigte Nachbar, der verlangte einen Schadensersatz und der musste ja tatsächlich auch die aufgewendeten Kosten für die Sofort- und Nachbehandlung der Hecke, weil das musste ja dann von jemandem gemacht werden zeitnah, die konnte er da praktisch angeben. Und natürlich hatte die Pflanzung ja eine bleibende Wertminderung. Das heißt, das war so eine Teilbeschädigung und so ein Teilschaden, den kannst du halt auch mit dieser Methode Koch ermitteln. So, ein Fall von vielen. Ich weiß, ich wollte mir ein paar Fälle aus der Praxis so erzählen. Was war dein krassester Fall mit Wertermittlung?
Der krasseste Fall war eigentlich vorsätzlich so, ne? Dass man dann eine ganze Baumreihe von, glaube, es waren 8 oder mehr Linden, die perfekte Bäume waren, ne, lichtraumfrei und alles. Und dann wurden die bei einer Baumaßnahme für eine Straßenerneuerung komplett stammnah abgebaggert. Also richtig grob, richtig, richtig grob. Ja. Und da war dann für mich echt dann die Herausforderung, das Gutachten zu schreiben, weil hier können wir auch gleich mal einwerfen, wir Gutachtenden, egal nach welcher Methode man was berechnet, man darf sich ja juristisch nicht wirklich äußern. Das heißt, wie es am Ende ist, ob das jetzt vorsätzlich war und wie grob und wer welche Schädigung zu zahlen hat, das habe ich nicht zu urteilen. Mhm. Das Einzige ist halt, auf den Baumwert zu verweisen in dem Fall. Ja. Und dort hatte ich aber auch netterweise, weil es auch gewünscht war, die Wiederherstellungskosten beziffert. Das heißt, Naturalresistitution ist auch eine Möglichkeit, wenn ein Baum komplett zerstört ist, dann könnte man auch wieder den jetzigen Zustand fordern oder der Zustand vor der Zerstörung wieder einfordern. Und das heißt, da müsste man ja Großbäume pflanzen. Das ist ja oft nicht möglich, wenn es wirklich Riesenbäume sind. Ja. Aber ich habe das mal dann berechnet in dem Zustand. Natürlich nicht ganz so große Bäume, aber was halt so möglich ist, was man bekommt, was realistisch ist. Mhm. Und dann mit den Pflegekosten, die man dann nochmal investieren muss, damit der Baum eben das Alter erreicht und die Dimension, das waren echt wahnsinnige Kosten. Und dann natürlich noch die Wertermittlung nach Koch habe ich auch vorgeschlagen und dann eben nochmal am Ende das Fazit, was dann eben herangezogen wird, muss juristisch entschieden werden und am Ende vom Lied, ja, das Krasseste, was du dir vorstellen kannst, ist, es ist nichts passiert, Bäume wurden alle gefällt, ja, danke und tschüss.
Also. Na gut, aber hatte derjenige dann wenigstens einen Denkzettel dadurch, dass der die hohen Kosten, also wurden die Kosten dann auf den abgewälzt?
Ganz abschließend weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das eher dann nicht gewünscht wurde, weil derjenige, der der Verursacher war, der kennt ja auch den anderen von der Stadt und ja.
Ist häufig so und finde ich ganz kritisch den Punkt, auch wenn du zum Beispiel, hast du auch ganz häufig, klar, also in Großstädten, das müssen wir auch mal wieder unterstreichen, ist es natürlich eine andere Nummer. Ich glaube, da hast du nochmal so bestimmte Sachen vor Ort, da geht das nicht so einfach, weil da hast du auch krasse Ausschreibungstexte oder ja, ist meistens ja eh nach VOB, aber selbst wenn, also hier auf dem Lande, interessiert es tatsächlich auch nie jemanden oder in kleineren Städten kennst du auch kleinere Gemeinden, da kennt sich jeder. Wenn da ein Bauunternehmer irgendwelche Wurzeln abgräbt, da wird der vom Bauhof niemals auf die Idee kommen zu sagen, ey Willi, jetzt musst du aber hier so und so viel Schadensersatz zahlen. Das macht kein Mensch so. Das sind irgendwelche Wunschvorstellungen, wie es zu sein hat in der Praxis. Aber in der Praxis ist es leider nicht so.
Meine Erfahrungen sind schon, dass es gerade zumindest hier in meiner Gegend ernster genommen wird und auch die Städte gerade sich mehr durchsetzen. Also natürlich gibt es immer noch diese Greenwashing-Gutachten, die ich dann ab und zu erstellen sollte offensichtlich. Aber kurz einen Tag, bevor ich in Urlaub gefahren bin, also am selben Tag, als ich in Urlaub gefahren bin, wurde ich angerufen und meinte, ja Ruth, kannst du ein Wertermittlungsgutachten schreiben? Und dann meinte ich, ja, ich packe gerade meine Sachen, aber ist okay, war nicht so weit. Genau, und da war das genau der Fall. Das war besprochen vorher, entweder Handschachtung oder die Rohre zu schießen, den Kanal vorher unter den Wurzeln durch, eben nicht die Wurzeln zu kappen. Und das wurde abgesegnet von der Baufirma, aber durchgeführt eben nicht.
Das heißt, ach so, ja krass, aber das war ja schon mal eine Abmachung da, so ungefähr.
Die war da, das war alles abgesegnet, aber dann haben sie es halt ignoriert und abgebaggert, ging ja schneller. Und sie da, der Bauhofsleiter kam halt spontan vorbei und dann wurde eingestellt die Baustelle und ich hatte halt dann das Gutachten aufgenommen und es wurde berechnet und eben, das wird in Rechnung gestellt und da geht es wirklich darum, um Denkzettel, wie du sagst. Es geht darum, dass die eben wissen, hier, wenn ihr in der Stadt arbeitet, dann spricht sich das rum, es wird darauf geachtet, macht es richtig, sonst dürft ihr zahlen. Und bei dir, wie ist es bei dir denn dein schönster Fall?
Ja, der war ganz süß, so, also eigentlich nicht süß, aber da hatte mich ein Landwirt beauftragt und der hatte eine Streuobstwiese. oder hat die immer noch hoffentlich. Und da hatte ein Hirte, oder ich will das jetzt nicht genau näher betiteln, auf jeden Fall hatte jemand eine Ziegenherde oder eine Schafherde, eins von beiden. Ich glaube, nee, es waren Ziegen. Es war nämlich ganz strange, wo ich mir dachte, ich dachte immer nur, es gibt Schafherden. Aber das war auf jeden Fall eine Ziegenherde so. Und die sind praktisch über diese Streuobstwiese hergefallen und haben halt dann sich an den Bäumen die Rinde abgelöst und sind da auch die Bäume hochgestiegen, da wo es ging, und haben da wirklich richtig krasse Schäden an der Rinde hinterlassen.
Oh nein.
Und auch teils an den Kronen der Bäume. Und das waren richtig viele Bäume, also war eine wunderschön gelegene Streuobstwiese so. Und ja, das war so mein Fall, den ich so am prägnantesten in Erinnerung habe. So die schlimmsten Sachen kann ich nachher mal im Fuck-up von erzählen. So, da können wir gleich mal mit starten. Ist sowieso, wir starten beim Fuck-up der Woche, dann kommen nur noch gute Sachen.
So, ja, also. Hau raus, komm, ich bin ganz
froh. Fuck-up der Woche.
Ich hatte mal, da wurde aber dann kein Wertermittlungsgutachten gemacht. Weil kein Täter ermittelt werden konnte. Und zwar war das eine vergiftete Linde, die war 150 Jahre alt, also 150 plus. Wir hatten so historische Dokumente, dann war es ein bisschen einfacher, das zurückzudatieren. Und das ist in letzter Zeit ziemlich häufig in der Presse vorzufinden. Finde ich auch gut, dass das aufgenommen wird. Aber ich frage mich seitdem, ob wir da nicht alle irgendwie einen Bias drin haben oder wie es ist. Weil so Vergiftungen, die habe ich ungefähr, naja, lass die einmal pro Jahr, zweimal pro Jahr habe ich ungefähr Vergiftung. Und das ist auch, also wir erklären vielleicht kurz nochmal Vergiftung. Also irgendjemand kommt auf die abstruse Idee, einen Baum zu vergiften, weil der den da nicht haben möchte. So. Das heißt,
aktiv bringt der Stoffe ein, dass der Baum eingeht.
Genau, so Roundup oder irgend so ein Müll wird da mit Bohrlöchern und so eingekippt. Und so Fälle sind in letzter Zeit sehr, sehr, sehr häufig in der Presse. So. Und da lese ich momentan immer in den Kommentaren drunter, ja, macht solche Sachen doch nicht publik. Umso öfter kommen Leute auf die Idee, das zu machen. So, jetzt frage ich mich seitdem, ja, hat das denn tatsächlich zugenommen? Oder greift die Presse das aktuell nur öfter auf, weil im Sommer brauchen wir uns nichts vormachen, sage ich auch immer in Vorträgen so, wenn ihr Werbung für Bäume machen wollt, macht das im Sommer, weil es somit die einzige Jahreszeit ist, wo das auch von der Bevölkerung angenommen wird in den Schlagzeilen so. Ob nicht praktisch die Presse das so ein bisschen ausnutzt, weil das sind ja auch immer Emotionen, so da kannst du immer drunter lesen, oh, wie schrecklich und wie tragisch, also ist ja auch alles tragisch so. Und aber die regen sich dann über die Person auf, die das macht. Und ja, da frage ich mich seitdem, ob hast du auch so Fälle mit Vergiftungen? Hat es zugenommen in den letzten Jahren oder ist es jetzt einfach so ein Presseding? Was würdest du sagen?
Also, es hat zugenommen bei mir, weil ich das vorher nicht hatte, aber ja. Ich glaube, vielleicht kam das vorher halt einfach nicht raus oder es war einem dann so, ja, der Baum ist eingegangen oder, ja, also ich glaube schon, dass das immer existiert hat,
ja.
Aber dass es eben jetzt bewusster ist, dass man dann handeln muss. Dass man muss, dass es eben ein Straftatbestand ist, dass man das verfolgt, dass man den Leuten eben nicht das Feld überlässt. Also ich hatte schon auch einen Fall letztens, wo jemand meinte vom Bauhof, boah, jetzt habe ich jetzt schon zum vierten Mal die Birke gepflanzt und ich weiß, der Mensch möchte die ja nicht haben. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, ja, hat er keinen Bock, dass da Blätter reinfliegen oder so. Mhm. Aber der möchte nicht aufgeben, der Bauhofsleiter. Aber da denke ich mir auch, ja, dann kann man auch mal da vielleicht aktiv irgendwie werden, um zu gucken, dass man da eben auch die Kosten sich wiederholt von dem Menschen, der es zerstört. Und doch, ich glaube, es gab es immer, nur dass es eben jetzt bewusster wird, dass es nicht einfach so witzig ist, die Bäume zu killen, ja.
Ja. Ja, das war in meinem Fall nämlich auch so, kann ich dann kurz nochmal sagen, also wirklich imposanter Baum und es sind dann auch Nachbarn eingezogen, die sich da öfter abfällig geäußert hatten. Und ja, du kannst, die hatten mich auch zu spät beauftragt, die das ist wohl im Frühjahr eingebracht worden so und im Sommer, klar, wir haben jetzt Bodenproben eingeschickt, weil du musst natürlich erstmal die Substanz nachweisen, so ist natürlich immer besser, wenn das frisch da im Boden ist, weiß ich jetzt gar nicht, ob da überhaupt noch was Positives rauskommt bei dem Test. Und ich habe denen mal halt empfohlen, dass sie dann nochmal eine Kamera anbringen, wobei ich gar nicht weiß, wie da die rechtliche Lage ist, ob du überhaupt Kameras anbringen darfst. Ist nicht so einfach, ne? Das sind wir nämlich gleich beim nächsten Ding. Wie willst du jemandem nachweisen, dass derjenige deinen Baum vergiftet hat? Und so ist es nämlich auch mit allen anderen Fällen im öffentlichen Raum, die du hast, weil meistens sind es ja öffentliche Bäume, das war jetzt mal ein privater. Aber du hast ja keine Handhabe draußen. Im öffentlichen Bereich haben wir sowieso wenig Überwachungssachen. Wo das überhaupt erlaubt ist, und dann ist es nicht so einfach.
Ja. Aber genau das Thema hatte ich mir heute noch gedacht. Da war eine Anzeige bei mir hier im Ort, dass jemand ein Auto so zerkratzt hat an der Autotür. Ganz offensichtlich mit Vorsatz so. Und dann dachte ich mir, ja, das wird geteilt, das wird irgendwie, ne, jeder möchte sich da irgendwie einmischen und möchte den Menschen finden, weil es ja unser geliebtes Auto betrifft. Aber beim Baum, ja, wenn man da reinschnitzt und sägt und sein Herzchen reinbastelt und eben auch anfährt und mit dem Freischneider absenzt, das Bewusstsein ist gar nicht da, ja, dass das irgendwie auch unser Allgemeingut ist und eine ganz andere Bedeutung hat als so, ich sage mal böse, nur ein Auto, ja.
Ja, da rege ich mich bei den Pressetexten auch immer auf, so wenn da so ein vergifteter Baum, die Kommentare, das macht mich dann immer wahnsinnig, oh, wer kommt denn auf so eine Kackidee, so, ja klar, natürlich kommt irgendein Depp auf so eine Idee, wir verlieren da pro Jahr, weiß ich nicht, lass das 20 Bäume sein an irgendwelche Vergiftungen, aber an hier den ganzen Abgrabungen auf den Baustellen und den ganzen Mist, was irgendwelche schwarzen Schafe mit Kappungen so durchführen, keine Ahnung, wie viel 1000 Bäume wir da täglich verlieren, weißt du, und die Presse. Es regt sich auf über so eine Vergiftung. Ja. Ich reg mich jetzt in dem Fall auf, weil es ein 150 Jahre alter Baum war. So, das ist für mich tatsächlich immer noch mal eine andere Nummer. Das ist ein Solitär, der stand bei einem Adligen auf dem Grundstück. So, das heißt, es war ein richtig krass imposanter Baum. Ist immer krass, wenn ein Baum einen Namen hat. So, der hatte auch einen Namen. Und also der Baum jetzt.
Ja.
Und das ist für mich dann auch richtig krass ein Verlust, weil meistens sind das ja dann auch irgendwelche wichtigen Habitatbäume oder so. Aber so ein random Baum, der irgendwo in der Stadt steht, wenn der vergiftet wird, klar, es ist richtig, richtig übel, weil natürlich da auch Böswilligkeit von irgendeiner Person dahinter steht. Aber das, was tagtäglich bei uns in der grünen Branche, in der Praxis passiert, das ist für mich tatsächlich noch ein krasserer Fuck-up so.
Ja, aber genau das ist es. Also es sind auch die Emotionen natürlich, weil du, wie gesagt hast, sehr boshaft ist, wohlwissend mit Vorsatz diesen Baum zu vergiften. Und dennoch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das heißt, wenn ich einen Baum kappe und weil ich einfach fachfremd bin und meine trotzdem den Job ausüben zu können und das halt eben falsch mache, dann ist es am Ende nicht besser als ein bewusst vergifteter Baum, ja, wenn ich einen Baum zerstöre durch Kappung.
Ja.
Das ist nicht cool.
Ja, aber da haben wir ja jetzt Gott sei Dank heute unser Thema dafür, Wertermittlung nach Koch. Das heißt, das machen tatsächlich Städte auch immer öfter, habe ich gesehen, dass die dann tatsächlich sagen oder auf das Baumpflegeunternehmen zugehen und sagen, ja nee, hier Schadensersatz, die Aktion war ein bisschen unfachlich.
Wollen wir mal noch irgendwie zwischendurch mal ein bisschen aufpimpen mit einem Sprichwort?
Ja, ein Sprichwort. Hast du eins rausgesucht?
Ich habe also eins fiel mir ein, so beim Reden.
Ja.
Das war Ast rein.
Stimmt, das habe ich gar nicht. Cool.
Ja, und das kommt? Ist so Ast rein. Und ich finde, das ist ja auch eigentlich eine ganz witzige Sache im Zusammenhang mit Wertermittlung. Und zwar, das kommt aus dem Forst vermutlich, dass wenn man ja die Äste frühzeitig genommen hat, es gibt ja auch so Entastungsarbeiten auf 10 Meter bei Douglasien zum Beispiel, dass die dann eben astfrei sind, die Hölzer später, wenn die dann so wachsen, astfrei wachsen und sauber und rein sind. Mhm. Also also höhere Qualität, Holzqualität. Ja, ja. Und da dachte ich mir nur so, ja, das ist halt auch wirklich so echt ein altes Wort, ne? Das verwenden jetzt meine Kinder nicht mehr. Hey, das
stimmt,
war astfrei.
Sagt keiner, wenn das ist natürlich so ein bisschen.
Aber passt schon zu unserer Branche.
Ja, ja, total.
Also auch Schnittmaßnahmen, wenn man sie richtig durchführt und dann überwallen, dann hat man erst rein gearbeitet.
Ja, sehr gut. Merken wir uns mal. Eigentlich müssten wir alle aus der Branche ständig solche Redewendungen nutzen, damit man gleich weiß, wo wir herkommen. So, ja. Ja, aber
hast
dann
du noch einen?
Ja, ich habe auch noch einen, was ich ganz spannend fand, so, weil ich hatte letztens nämlich so eine Redewendung benutzt, so voll oldschool. Da bin ich mit meinem Sohn an einem abgestorbenen Jungbaum vorbeigelaufen. Also absterben, der war noch nicht ganz tot, aber halt so kurz vorher nicht so, oh Gott, der Baum ist auch auf dem absteigenden Ast. So, und er so, hä? Was heißt so, woher kommt denn die Redewendung? Ich so, boah, keine Ahnung, so sagt man halt so. Und ich dachte, das ist ja so ein absteigender Ast, da stellst du dir ja erstmal bildlich jemanden vor, der vielleicht auf so einer Astgabel sitzt und da rumwippt oder so. Aber es ist tatsächlich was ganz anderes. Und zwar ist mit der Redewendung absteigender Ast gemeint, da geht es um den Stammbaum. Und zwar Blutsverwandte damals, wenn die Familie noch adelig waren oder irgendwie so. Und wenn Blutsverwandte geheiratet haben, dann gerät die Familie wegen des Ahnenschwundes auf den absteigenden Ast. Das heißt, da geht es tatsächlich nicht um den Baum, wie wir ihn kennen, sondern um den Stammbaum. Ah. Das fand ich auch ganz schön krass. So.
Guck, wusste ich nicht.
Ja, eben. Also wie crazy einfach. Du benutzt diese ganzen Redewendungen, weißt eigentlich gar nicht, wo die herkommen.
Ja, hab ich auch was gelernt. Ich glaube, wir haben verschiedene Sprichwörter, weil ich hatte mich schon ein bisschen konzentriert auf die Baumpflege, also auf das kletternde Baumpflege-Dasein. Ja. Und da habe ich auch noch welche, aber machen wir später, oder?
Ja, genau. Wir machen erst noch mal ein paar spannende Sachen, nämlich wo überall wir noch die Methode Koch anwenden. Wir haben jetzt von unseren lustigsten oder spannendsten Fällen vorhin erzählt, aber es gibt natürlich auch sehr viele, ja, ich sag mal, tragische und schlimme Fälle, warum die Methode Koch angewandt wird, und zwar bei Unfällen im Straßenverkehr. Also so der Klassiker, warum wir Gutachter meistens zu einem Baum gerufen werden.
Der meiste Fall.
Ich glaube auch, ja. Also ich weiß, ich habe mich tatsächlich, hast du dich schon mal mit jemand anderem drüber ausgetauscht, was so die meisten Koch mit Gutachten
sind? Die allermeisten sagen, oh, ich mag nicht. Oder nicht.
Ja, genau. Also das also mag ich, eigentlich
ich kenne kaum, ich kenne niemanden, der das irgendwie macht und das gerne macht, aus Leidenschaft. Ja. Weil natürlich einmal der Baum ist irgendwie auch immer ein negatives Thema, ist mit dem Baum zusammen. Ne? Ja. Und man auch das Gefühl hat immer, man wird dem gar nicht gerecht finanziell, was da eigentlich für ein Schaden entsteht. Und sonst, die meisten haben, glaube ich, schon eigentlich so mit Versicherungsschäden zu tun. Durch
Das heißt, es fährt eine Person fährt gegen einen Baum mit einem Unfall und der Baum ist dann eben so stark geschädigt, dass er eben meistens gefällt wird oder irgendein Teilschaden berechnet wird.
Das ist schon tragisch. Also wenn du vor allem ganz frisch ja meistens die verletzten Stellen am Baum müssen auch sehr schnell versorgt werden. Ja. Das heißt, im Idealfall guckst du ja noch am selben Tag den Baum an. Das war bei mir auch hier in der Gegend, wo dann ein tödlicher Unfall war. Mhm. Und du kommst dann dahin und das ist erstmal, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich es erzähle, das ist immer ein Moment, unabhängig davon, ob man jetzt das Gutachten gerne macht oder nicht, dieser Moment, der gehört ja dazu. Ja, ist nicht schön.
Ja. Ja, was noch häufig ist, sind abgebrannte Bäume. Und da hatte ich letztens auch einen Fall, da ist, will ich nicht näher drauf eingehen. Also wir haben ja auch sowas wie eine DSGVO, das heißt, wir dürfen über manche Sachen gar nicht sprechen, aber da, es ging auf jeden Fall um Brandstiftung und neben diesem Haus, sage ich mal, stand eben ein Baum und der ist eben komplett abgefackelt. So, das heißt, das war ein Totalschaden, da muss dann der Wert von dem Baum ermittelt werden. Und da war es ja ähnlich so, du kriegst ja dann erzählt, was hier passiert ist und so. Und das heißt, es hat immer oder häufig, also jetzt nicht das Ziegenbeispiel vorhin, das war wahrscheinlich das Pillepalle-Ding schlechthin, was man eigentlich so hat bei der Wertermittlung. Aber es sind immer irgendwelche krassen Storys hinten dran. Das ist so ähnlich wie Nachbarschaftsstreitigkeiten. Und deswegen, ich mag, das sind zwar immer spannende Fälle, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das sind die spannendsten Sachen wahrscheinlich, die es gibt auch, aber es sind immer oder häufig sehr schwere Themen. Ja.
Und es ist auch mal schwer, dem gerecht zu werden. Also dann, wie gesagt, finanziell, aber auch die Daten zu generieren. Also ein Tipp an euch, das ist eigentlich nicht mein Tipp der Woche, aber trotzdem ein Tipp am Rande, wenn ihr einen Baum habt und auch für die Baumpflegenden, wenn ihr sagt zu den Kunden, ja, hier, Wertermittlung könnt ihr beauftragen, dann macht das rechtzeitig. Also ich hatte jetzt, oder ich habe aktuell eine Wertermittlung am Laufen. Der Baum ist nicht mehr vorhanden. Der wurde schon abtransportiert. Das war ein Sturm, ein Orkan und der lag auf dem Haus. Das Haus, da gibt es ja auch eine Versicherung und die wollen halt auch, natürlich ist der Verlust des Baumes massiv, erstmal vom Grundstückwert, was wir ja schon gerade besprochen hatten, aber auch vom Mikroklima. Ja? Mhm. Das ist natürlich, die Krone hing so halb über das Haus rüber. Das heißt, die Beschattung im Sommer, die jetzt weg ist, das spüren die extrem. Die wollen dann wieder einen Baum pflanzen und am liebsten auch einen größeren. Und deswegen wollen sie eben dann Wert von der Versicherung erhalten. Und wenn aber der Baum nicht mehr da ist, dann ist das für mich sehr schwer. Also es gibt natürlich Fotos, aber da geht es ja auch um den Grad der Pflege. Wie war der Zustand des Baumes? Hatte er krasse Höhlung? Ja. Wurde er fachgerecht behandelt vorher? Ja? Du kriegst ja kaum noch Geld, wenn er eben mal gekappt wurde, weil dann hat mein Baum ja schon zerstört vorher. Mhm. Dann ist der ja schon hinüber. Wie war denn die Wurzelverankerung? Gab es da Pilzfruchtkörper? Ist das Holz zersetzt gewesen? Das sind alles Faktoren, die ganz wichtig sind, damit ich halt meine Wertermittlung auch richtig durchführen kann. Und daher ist es echt wichtig, dass man eben rechtzeitig gerufen wird, um auch noch einen Gegenstand zu haben, über den man halt die Werte ermittelt.
Ja, es ist schon tricky auf jeden Fall. Ja.
Abwechslungsreich, unser Job auf jeden
Fall. Ja, das definitiv. Aber was ist denn dann dein Tipp der Woche, wo du gerade geteasert hast?
Also, mein Tipp der Woche. Eigentlich fast passt dazu, muss ich gerade sagen, ist eben sich zu vernetzen und sich zu helfen gegenseitig. Also ich habe das in den letzten Wochen echt viel in Anspruch genommen, muss ich gestehen. Und aber generell sich Hilfe zu holen bei Themen, wo man erstmal sich so denkt, boah, ich habe keine Ahnung oder man ist sich unsicher. Oder vor kurzem war ja auch Fabi, mein Kollege, bei dir mitgelaufen bei den Baumkontrollen, weil ich einfach denke oder auch er sich geäußert hatte, den Wunsch hatte, da nochmal richtig einzutauchen mit Baumkontrollen. Ne?
Mhm. Ja, der war auch super spannend. Ich glaube, der hat auch viel, das war ein super Tag für ihn, glaube ich, ja.
Total. Und das geht ja uns allen so. Man kann ja immer was lernen von vielen anderen Unternehmen. Und ich wollte noch mal den Tipp raushauen, zu ermutigen, sich das auch mal einzuplanen, vielleicht vorzunehmen, so alle halbe Jahr mindestens woanders mal mitzugehen, zu arbeiten oder auch mal sich Leute einzuladen, bei sich in der Firma zu arbeiten. Weil durch diesen Input bekommt man einfach nochmal einen neuen Blick ab und zu und eben auch einfach die Hilfe zu holen. Ne? Es ist überhaupt nichts Schlimmes zu sagen. Letztens hatte ich auch nochmal Kontakt auch mit Karl, mit dem ich schon mal gesprochen hatte, bezüglich Boden und Baum. Da ging es um mögliche Stoffe, die man da einbringen kann oder aufstreuen kann, um dem Baum was Gutes zu tun. Wenn der Kunde, die Kundin sich das wünscht, dann denke ich manchmal, da gibt es vielleicht noch mehr, als ich weiß. Dann frage ich doch die Menschen. Genau, das ist für mich gerade echt, nehme ich das krass in Anspruch auch selber und auch mit, ein Beispiel wollte ich noch sagen dazu, mit der Alexandra Bloch, die wird auch gerade oder ist sehr aktiv auch in der Öffentlichkeit auf ihrem Instagram-Account und leistet da echt tolle Arbeit für uns alle. Und sie ist eine, die auch ganz offensiv damit umgeht, wenn sie sich nicht auskennt oder da eine offene Frage hat oder, das kennen wir auch alle, verschiedene Antworten haben auf ein Thema und nochmal nachhakt. Da möchte ich ihr auch ganz lieb danken nochmal, liebe Alex. Das ist echt toll, dass du mir da auch manchmal den Blick wieder gibst, zu sagen, hey, ist das denn eigentlich richtig mit der Kronensicherung? Gibt es da eine andere Möglichkeit? Und mal ein bisschen zu hinterfragen wieder mehr, das ist echt, echt cool.
Ja, finde ich cool, dass du das sagst. Ich mag Alexandra auch ganz gern. Die hatte bei mir so Schilder für eine Baumpatenschaft angefordert. Und so läuft es ja immer. Das heißt, der Kunde kommt dann und sagt, ja, hier, ich möchte ein individuelles Design so und da soll noch das und das drauf, ein anderer Text und so. Und ich glaube, von all meinen Kunden, und das sind mittlerweile keine Ahnung wie viele so, ich glaube, die stylischsten Schilder, die wir jemals gemacht haben, waren für Alexandra so. Und ich hatte auch gefragt, ich so, Alexandra, wie kann ich das mal zeigen? So, die muss ich unbedingt mal auf die Webseite stellen, weil sie hat ja dieses krasse Pink so. Und,
mega geil.
Ja, also es ist richtig, die Schilder sind richtig, richtig cool geworden für die Habitatbäume. Und also das nur nochmal am Rande. Und Vernetzung ist halt auch eine Person, wichtig,
die dafür brennt für dieses Thema. Und gerade auch Baumpatenschaft, da hatten wir damals auch Kontakt. Da hat sie mich auch gefragt, was denkst du und was ist da, dass sie sich keine Probleme ins Haus holt. Wenn sie jetzt sagt, sie übernimmt für so lange Zeit die Haftung und die Pflegemaßnahmen, man muss ja auch irgendwie finanziell, man kann ja nicht nur Ehrenamt leisten. leisten und gucken, dass das läuft. Und aber erstmal immer den Weg zu suchen. Und ja, das ist cool, wenn wir uns das ein bisschen beibehalten in der Branche, dieses Positive voneinander lernen wollen.
Ja, oder dieses Vernetzen, ja. Und dabei irgendwie nicht so da abzutriften, weil das hat man ganz häufig, wenn du mal auf so Facebook-Gruppen gehst, wo dann irgendwie Leute, die gerade anfangen oder vielleicht noch nicht so viel wissen aus der Branche, wie die dann halt abgedisst werden. Das geht einfach überhaupt nicht so, weil am Anfang jeder hat mal angefangen. Und deswegen, das finde ich immer ganz übel, wenn das da so exzessiv betrieben wird, weil dann trauen sich auch nie mehr Leute zu fragen. Es geht einfach nicht so. Da muss man irgendwie ein bisschen offen bleiben, finde ich.
Ja, ja, fair und offen und konstruktiv.
Ja.
Bei dir hast du einen Tipp für uns?
Ja, ich habe einen Tipp der Woche. Da bin ich drauf gekommen, einfach wegen dem Thema heute. Weil wie krass war denn bitte unser Studium, Ruth? Ich denk da so oft dran, weißt du, weil ich damals während des Studiums schon so gelitten, weil da einfach so Sachen dabei waren, die mich ja wirklich gar nicht interessiert haben. So, es soll ja eigentlich jetzt, es soll was Positives werden, so. Aber es waren viele Fächer, zum Beispiel Wirtschaftswissenschaften, interessiert mich nicht wirklich so. Hattest du aber im Studium so. Du hattest Jura, 2 Semester. Du hattest Gehölzkunde, auch 2 Semester. Klimatologie, das heißt, deswegen mache ich ja so viel über den Klimawandel. Du hast echt richtig krasse Fächer in unserem Studium. So, bei dir war es Forstwirtschaft, bei mir war es Forstwissenschaft. So, wir haben aber ja auch noch explizit für Stadtbäume Arboristik, so. Das kannst du auch an der HWK Göttingen studieren und oder in Weinstephan da unten bei Freising. So, und da wollte ich heute extra nochmal Tipp der Woche, wenn ihr die Möglichkeit habt zu studieren oder ihr habt schon Kinder, die irgendwie was studieren möchten, dann schlagt denen doch mal unseren Studiengang vor, weil es ist echt ein richtig, richtig schönes Fach.
Das ist eine tolle Idee und da wünsche ich mir auch einfach mehr Menschen, dass die hier mal aufploppen bei mir in der Gegend, weil ich denke mir, wo sind die Arboristik-Studentinnen? Ich finde sie nicht.
Oder das fragt sich jeder, glaube ich.
Gehen die nur in Städte und Kommunen und weiß ich nicht. Aber ja, vielleicht vor weiß Ort oder man weiß es noch nicht so ganz, aber in Freising ist ja noch ganz jung, jetzt erst das 3. Semester und in HWK, also in Göttingen gibt es ja schon länger, vielleicht zu weit weg von Baden-Württemberg. Die Studierenden, ich weiß es nicht.
Naja,
aber sehr, sehr, sehr wichtig.
Ja. Eine gute, gute Sache und sehr, 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 ja, breit gefächert einfach. Aber ja, was nicht, oder ja, was auch breit gefächert ist, ist die Methode Koch, um da mal wieder drauf zu landen, so. Was können wir denn zu der noch sagen? Also ich glaube, du und ich, wir sind da ähnlicher Meinung, dass das Ding schon so in die Jahre gekommen ist. Also ich würde mir sehr wünschen, dass da mal eine Überarbeitung drüber geschickt wird. Wie ist es bei dir?
Ja, es fehlen halt einfach manche Dinge, ne? Also man kann das ja, wie du sagst, überarbeiten. So grundsätzlich passt ja vieles und manche Daten werden ja auch angepasst mit den Zinssätzen oder vielleicht auch jetzt mit den Anwachsphasen, den Zeiten, wie lange es dauert, bis der Baum sich etabliert hat, der neue und die Dinge. Mhm. Das ändert sich ja auch jetzt mit den das Jahren
Risiko
zum Klimawandel.
Auch, Anwachsrisiko
das,
und so.
Genau, das Risiko und auch die Bewässerungskosten und die Pflegekosten, die kann man ja anpassen dort. Mhm. Aber klar, also gerade in Richtung Wert, was hat so ein Wert, eine alte Eiche mit krassen Habitatstrukturen? Bepreise das mal, ja. Bepreis mal diese Habitatstrukturen, die, oder nicht nur Strukturen, die bewohnt sind, ja, die Habitate.
Ja, oder genau, Habitat ist ein Ding, aber auch die ganzen Ökosystemwerte. Also momentan ist es ja so, dieser Baum, wenn du den berechnest, dann ist der Anknüpfungspunkt ja nie der Baum als solcher, sondern der Baum als wertbildender Faktor des Grundstücks so. Mhm. Und ich würde mir eine Methode wünschen, die ja ein bisschen stärker auf den Baum an sich eingeht, auf seine Funktionen, auf seine, wie du sagst, wenn es ein wirklich wertvoller Habitatbaum ist, so eine Alteiche, dass dieser Faktor da irgendwie noch stärker gewichtet wird. Und da sind wir aktuell noch nicht so. Und jetzt ist es aber so, es gibt ja viele Bereiche, wo einfach die Gesetze, erstmal geht es ja so rum, Bundesgesetze sind stärker als Ländergesetze, dann gibt es noch Gesetze, die stehen dann über Verordnungen so und also das ist auch wieder so hart juristisch, wollen wir auch mal nicht näher drauf eingehen, aber es gibt ja jetzt auch neuere Gesetze so und zum Beispiel beim Grundgesetz, das ist 2021 erweitert worden im Artikel 20 und da geht es um den Aspekt der staatlichen Verantwortung für künftige Generationen so und
genau.
Wichtig. Da ist ein guter Ansatzpunkt zum Beispiel, um zu sagen, so der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere. So, das steht in Artikel 20a Grundgesetz so drin. Und auf dieser Gesetzesgrundlage müsste es irgendwie möglich sein, das Ganze nochmal zu erweitern in vielen Aspekten. Und das würde ich mir auch für die Methode Koch wünschen. So.
Ja, und also gerade diese Funktionen der Bäume, wie du gesagt hast, also Habitate war jetzt erst, was ich gesagt hatte bis jetzt, aber dann folgt ja auch sofort das Mikroklima.
Ja.
Und diese ganzen extrem wichtigen Funktionen für unsere klimaresiliente Städte, die Bäume zum Großteil ja mittragen, dürfen da nicht, ja, was heißt nicht verloren gehen, aber die müssen halt berücksichtigt werden.
Ja, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das kann man auch ganz einfach so mit einem Wort sagen. So, dass,
ja, die Kosten sind halt nicht hinterlegt, die dieser Baum leistet für uns. Ja. Und gerade dieses eine Beispiel mit dieser Klimaanlage von der Person, wo jetzt der Baum fehlt auf dem Grundstück, die überlegen sich jetzt ernsthaft, eine Klimaanlage zu installieren innerhalb des Hauses. Und das ist ja genau das Gleiche in der Stadt überall. Und ja, ich bin mal gespannt, ob sich das mal ändert in den nächsten paar Jahren, ob es da mal ein Update gibt.
Es gibt so eine Dame, das finde ich auch ganz cool, die ist auch öffentlich bestellte Sachverständige und die hat zusammen, ich glaube noch mit zwei anderen Sachverständigen oder vielleicht auch ein Jurist dabei, sie heißt auf jeden Fall Lea Linnert, wenn ich mich richtig erinnere. Und sie hat ein neues Wertermittlungsverfahren für... Also da werden praktisch Habitatstrukturen mit berücksichtigt. So, das Programm heißt Habitax. Die heißen ja alle meistens was mit Tax am Ende. Das finde ich auch so lustig. Aber ja, ist ja logisch, sehr naheliegend. So, heißt auf jeden Fall Habitax, finde ich ganz süß. Und ist interessant aufgebaut auf jeden Fall. Und das heißt, erste Ansätze gibt es da, glaube ich, schon. Ich habe es in der Praxis aber tatsächlich noch nicht benutzt, habe da also keine Erfahrungswerte mit. Aber es gibt immer einen Weg und das ist ja auch das, was wir versuchen immer zu sagen. So, wenn ihr Jurist, Juristin seid oder irgendwie da stärker in irgendeinem Thema drin seid, dann ja, versucht doch die Person zu sein, die was für die ganze Branche ändern kann. So, und das
beißt euch fest an diesem Thema.
Ja, für die Methode Koch wünschen. So, ja.
Ja, wollen wir nochmal ein Sprichwort raushauen?
Ja. Weil mit der alten Methode kommen wir auf keinen grünen Zweig. Ja, das sagt man ja eigentlich, wenn man irgendwie so im Leben, wenn man es zu nichts bringt oder so, das kennt jeder. Aber es ist auch was Typisches, sagst du einfach nicht mehr. So, ja, du bringst auf keinen grünen Zweig, sagt kein Mensch mehr. Aber das ist auch so ein Oldschool-Ding noch, das ist von einem heidnischen Brauch. Nachdem der Verkäufer den neuen Besitzern eines Grundstücks oder eines Hauses einen Zweig der immer grünen Bäume überreichte, zum Beispiel einen Ast vom Buchsbaum oder eine Eiche oder so. Und die guten Geister, die in dem immergrünen Baum wohnten, die ziehen dann automatisch mit dem geschenkten Zweig ins Haus ein. So, und da ging es aber darum, ja, es ist dann natürlich bescheuert, wenn derjenige zu arm war, um sich ein Haus zu kaufen. Das ist eigentlich voll schade alles. Der kam also nie auf einen grünen Zweig und hatte somit auch keinen guten Geist im Haus, der ihm Glück und Erfolg schenken konnte. Oh. Ja, so strange Sachen benutzen wir, ohne es zu wissen, weißt du? Aber ja, das war auch noch so eine Redewendung.
Richtig gut.
Hast du noch eine?
Wenn du das gerade sagst, sage ich nur, also es ist ganz oft, wenn wir arbeiten im Baum, Baumpflege betreiben, dann sagen ganz viele Menschen, nicht den Ast absägen, auf dem du sitzt.
Ja, so. Sehr gut.
Und genau, das ist einfach gekommen durch, oder es heißt eigentlich umgangssprachlich, dass man durch ungeschicktes oder schlechtes Verhalten sich einen Nachteil einholt. Ne? Das ist so, woher das wirklich kommt, ja, was eigentlich, glaube ich, so sinnbildlich davon
dass man schon ganz schön deppert sein muss, auf diesen Ast abzuschneiden, auf dem man sitzt. Aber das höre ich echt richtig häufig. So.
Man, ja, das so Spruch, kann man auch kann man gut hören. Sagen, finde ich auch, im Zuge des Klimawandels. Also das ist auch ein, ja, das ist so ein zeitloses Ding.
Wenn man im Baum arbeitet, dann kriegt man ja ständig irgendwie so Sprüche, abgesehen davon, oh, heute gehen Sie aber nicht mehr ins Fitnessstudio. Aber was hatte ich noch? Was wir noch ganz häufig hören bei der Baumpflege, wenn wir klettern und arbeiten, ist auf jeden Fall, dann muss aber das Wetter gut werden, wenn wir quasi hoch in die Baumkrone steigen am Seil. Und das meinen die immer mit diesem Wetterfrosch von früher und dass quasi Laubfrösche ja die Leiter hochklettern, wenn es warm wird und Sonne scheint, damit sie die Insekten eben genauso gut fangen können wie bei kaltem Wetter, die eher dann am Boden sich aufhalten. Das stimmt. Ist echt so ein Spruch. Ja, ja. Wo ich mir denke, ja, benutzt auch keiner mehr heutzutage. Ja, von den jungen Leuten weiß das niemand, aber diese Laubfrösche oder Wetterfrosch werden ja auch die Meteorologinnen genannt.
Wollen wir nochmal zu unserer Methode Koch zurückkehren? Haben wir überhaupt noch was?
Also was ich noch einmal sagen wollte ist, es werden uns bestimmt einige sonst anschreiben, das sage ich jetzt schon gleich hier. Ja, man kann das auch lernen. Das heißt, es gibt Kurse dafür und verschiedene Ausbilder, Schulen, sonst was, Schulungsorte bieten das an, dass man eben diese Wertermittlung nach Koch mit einem Seminar belegen kann und da eben das lernt, weil man kann sich da auch selber reinfuchsen, vor allem, wenn man eben auch Ahnung hat von den verschiedenen Faktoren. Aber es ist echt auch mühselig, wenn man da nicht mal weiß, wie das geht, durch vielleicht eine Kollegin oder Kollege. Dann kann man da auch diese Kurse eben belegen.
Ja, das ist, glaube ich, schon eine gute Sache. Also ich glaube, da werden auch so, da tauschst du dich aus über verschiedene Fälle. Und gerade auch, weil das, ja, es ist ja, beruht ja auf so Zinsesrechnungen. Also klar, trägst du das alles in ein Programm ein, aber es ist trotzdem tricky, weil wenn du auch was falsch einträgst, das summiert sich ja auf. So, und am Anfang, wenn du da irgendwie was vergisst oder so, dann hast du am Ende eine Summe, wo du dir denkst, nee, da kann was nicht stimmen. Das heißt, da gibt es halt auch so rechnerische Fallstricke. Das heißt, es ist schon gut.
Aber genau das, was du sagst, ne, das kann nicht stimmen. Das Gefühl überhaupt zu haben für den Preis.
Ja, also, stimmt.
Das ist ja auch so eine Sache, wenn du dich damit nicht befasst, klar, hast du keine Ahnung, was da so ein Preis sein kann für so einen Baum. Und eben auch diese Merkmale von Pflegezustand und diese ganzen juristischen Backgrounds, das ist schon wichtig, dass du weißt, wovon du sprichst, weil später ist das ja wirklich vielleicht auch ein Gerichtsgegenstand, den du angefertigt hast, der dann herangezogen wird. Ja. Genau, das wollte ich auf jeden Fall noch mitgeben, dass es das gibt und sich da auch auf dem Laufenden, auf dem Stand der Technik zu halten immer. Ich habe ab und zu auch Gutachten, wo ich dann merke, hey, die Menschen haben sich nicht weiterentwickelt und sich nicht weiter fortgebildet.
Das ist, ist aber auch schwierig, weil wir haben ja auch, müssen wir ja auch ganz klar so sagen, von den vielen Einrichtungen, die wir in Deutschland haben, die Lehrinhalte vermitteln, sind ja nicht alle gleich gut.
Da gibt es verschiedene Programme, wie du gesagt hast, von verschiedenen Firmen, die angeboten werden. Da gibt es manchmal so ein Abo, wo du jedes Jahr was zahlst. Dann gibt es einmal auch in einer Firma, wo du das einmalig kaufen kannst und dann unendlich lang nutzen darfst.
Möchten wir aber keine Empfehlung rausgeben, das hatten Ruth und ich vorher besprochen so. Also wir sind zwar ganz happy mit unserem und wir benutzen auch dasselbe, aber Werbung wollten wir nicht machen.
Mm-mm. Solange wir kein Geld kriegen.
Ja, genau. Ja, aber da sind wir doch, wir haben noch ein Highlight der Woche. Was war ein Highlight der Woche bei dir?
Highlight der Woche.
Ach doch, ich habe mal Highlight notiert sogar. Ich habe, manchmal muss ich mir kurz Notizen vorher machen, weil
dann, ich mache mir auch Notizen, ich kriege das sonst nicht hin mit den ganzen.
Manchmal dann, weil vergisst man das ja auch. Mein Highlight ist, ich habe jetzt den Vertrag unterschrieben offiziell, dass ich Ambassador bin für Edelried. Das finde ich schon cool, also mehrere Gründe, was ich da total spannend
Erzähl
finde.
Erzähl mal kurz, was ein Ambassador ist.
Also Edelried ist ein, also,
ja, oder auch was Edelried erstmal, ist. Ja, also,
Edelried ist eine Firma, die kennen viele durch den Klettersport, also Felsklettern. Aber genau, die machen eben auch ganz viel für Arbeitstechniken an Seilen, also von Industrieklettern oder Baumpflege. Und Baumpflege war sogar deren ersten Arbeitsbereich, den sie damals begangen haben, so, oder den, wo sie Materialien entworfen haben, also Seile und Gurte für Baumpflege und andere Materialien. Und wie viele Firmen entwickeln die natürlich auch wieder neue Materialien, ne? Neue Karabiner, andere Seile, stimmt, andere Gurte. Ja. Und genau, da wurde ich angefragt, ob ich nicht Lust habe, die Sachen mitzutesten, mitzuentwickeln und das zu begleiten und auch nach außen wirksam die Firma mitzutragen, weil ich dafür einstehen kann. Also Edelried ist auch ein deutsches Unternehmen, sitzt in Isny und seit klein an kenne ich die auch und finde ich einfach sympathisch, wie nachhaltig, bewusst sie auch umgehen mit den Themen, also gerade Recycling, was extrem schwer ist bei Seilen und ja, CO2-Fußabdruck, das sind ja alles Themen, die ja nicht nur im Klettersport, sondern auch bei uns in der Baumpflegebranche extrem eigentlich einen Fokus hat oder haben sollte, ja, weil wir ja natürlich in der grünen Branche tätig sind. Und ja, daher finde ich die Arbeit cool, macht mir Spaß und ich bin gespannt, was ich da auch Neues dazulernen darf wieder. Das ist auch eine Herausforderung. Und eben mitreden zu dürfen. Ja, was ist ein bequemer Gurt? Und vielleicht doch Körperfigur anders zu haben als vielleicht so ein Durchschnittsbaumpfleger, irgendwie eine Baumpflegerin, die eine andere Verlagerung der Gewichte hat. Ja. Und da freue ich mich dann eben auch Teil sein zu dürfen, meine Meinung kundzutun und berücksichtigt zu werden. Dein Highlight. Hast du ein Highlight gehabt?
Der Woche? Ja, es war schön irgendwie, aber es ist auch irgendwie so ein bisschen strange. Und zwar bin ich gerade auf, ich bin als dendrologische Baubegleitung bei so einer Dauerbaustelle. Also die bauen da ein ganzes Stadtviertel und ich bin in einem dieser Blöcke, bin ich praktisch zuständig. Und ich fahre da jetzt schon, ich weiß nicht, sind bestimmt schon 2,5 Jahre oder so, dass ich da involviert bin.
Boah,
und ja, und du fährst dann halt, ja, lass es mal alle 2 bis 3 Monate oder so, habe ich da irgendwie ein Projekt, dass ich einen Baum betreuen muss oder mal eine ganze Reihe oder so. Und du kommst da hin und das finde ich so strange. Und du siehst, wie das Viertel praktisch wächst und dass du ja praktisch da mitgewirkt hast. Und also die Bäume sehen top aus. Oder das war auch richtig, da gab es einen Baum mitten in der Baustelle, wo der Heldbock drin ist. So, es war auch richtig krasse Umsetzung alles so. Also es war nicht mein Viertel, aber ich bin dann trotzdem immer dahin und habe Fotos gemacht, weil ich das super spannend fand. Aber du fährst da praktisch dann immer morgens hin und warst Monate nicht mehr dort und denkst ja, boah, krass, ist schon wieder ein Haus mehr und boah, hier war vorher das und das noch nicht und da ist jetzt plötzlich sind neue Pflanzgruben oder irgendwas anderes halt. Und das finde ich gerade so super spannend, dass du auf was zurückblicken kannst, was du so mitentwickelt hast und wo du einfach Teil von einem Projekt warst. Und das ist wirklich ein Projekt, wo ich sagen muss, dass die das initiiert haben, sich wirklich um die Bäume kümmern. Also das, man hat es ja oft auf Baustellen, weißt du selbst, wo du dir denkst, also da wirst du ja als dendrologische Baubegleitung häufig als Störfaktor wahrgenommen, so, oh nee, kommt der die ja, mit genau, den Bäumen, so, oh nee, jetzt müssen wir mit dem Bagger, dürfen wir hier das nicht und irgendwas so. Das heißt, eigentlich wollen die dich ja auf der Baustelle nicht, weil das halt natürlich die Arbeit verzögert oder irgendwelche anderen Sachen bedeutet.
Ja, du bist halt unbequem so.
Genau,
das ist halt einfach nervig.
Aber dort ist es echt so, halt auch über den langen Zeitraum so, du kennst schon alle und die sind da jetzt auch mittlerweile voll im Game drin. Und ja, und du hast wirklich das Gefühl, die machen das richtig und es ist eine gute Sache. Und ja, es ist, so Kunden hast du, ja, es ist einfach schön, mal so eine Baustelle zu haben und das baut mich tatsächlich dann ab und zu mal auf.
Schön, oder?
Ja.
Wenn man sowas erlebt und mitbekommt.
Definitiv.
Dass es eben auch so funktionieren kann und das motiviert einen ja wieder extrem.
Ja, so ist es. Was viele aktuell nicht so motiviert, wir haben unsere Kategorien ganz vergessen so. Und zwar, wir haben noch kein Fun Fact, Ruth, der Fun Fact der Woche.
Fun Fact der Woche. Ja, ich habe einen Fun Fact, auf jeden Fall. Und zwar war ich ja im Urlaub, ja. Und ich war in Spanien. Wo kommt man dann direkt drauf? Spanien und Bäume? Weiß ich nicht, ob sie da denkt, aber Olivenbäume.
Ja,
Spanien
klar.
Ist weltweit der größte Produzent von Olivenöl. Und fast 40% ist spanisches Olivenöl.
Viel.
Das ist also krass viel. Das ist, hätte ich nicht gedacht. Und aufgrund dessen muss natürlich, müssen auch viele Olivenbäume dort vorhanden sein. Und einfach nochmal kurz klar. Eins der ersten Dinge, mit denen man auch dann bewusst angebaut hat und gepflanzt und auch gepflegt hat, sind halt entweder Weinreben oder Olivenbäume gewesen, geschichtlich gesehen. Das hat einfach eine wahnsinnig lange Tradition und Arbeit, also von den Kulturpflanzen zurückliegen. Das finde ich schon beeindruckend. Und Spanien hat mehr als 300 Millionen Olivenbäume, die geerntet werden.
Boah, heftig.
Kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt kommt's, 900.000 Tonnen Oliven.
Boah, wie viel, ey. Boah, Wahnsinn, ey.
Ein Großteil davon kommt aus Andalusien. Und ja, ich finde das schon, das sind so Zahlen, die man sich immer nicht vorstellen kann.
Nee, oder? Das ist wirklich bam. Hast du welche gesehen? Also wann ist denn Olivenernte?
Ja. Ein guter Kollege von mir geht regelmäßig Oliven ernten, weil da auch in Spanien, das ist ja oft so eine Bergregion, wo man dann mit Eseln dahin geht und dann alles vollpackt. Und das ist ja schon beeindruckend. Und das ist über den Winter. Also ich glaube so frühestens ab Oktober und sonst Dezember, Januar.
Spannend. Ja. Ja, mein Fun-Fact, der hat mit was anderem Strangen zu tun. Und zwar, wenn du momentan Social Media aufmachst, alle Gartenbesitzer, die ärgern sich ja über eine Sache gerade vehement, und zwar über Schnecken. Ich weiß nicht, hast du welche in deinem Garten?
Ja, habe ich. Die gehen auch ins Gewächshaus rein, die Schlingel, ey.
Ja, die kriegen irgendwie, finden die einen Weg. Aber dann dachte ich mir, ja krass, so eine Schnecke, die kann sich, weil meine Schwester erzählt mir das immer so, ja, guckst du einmal nicht hin, zack, ist alles voll Schnecken. Dann dachte ich mir, hä, die sind doch total langsam. Und dann habe ich die Geschwindigkeit, also anscheinend die Durchschnittsgeschwindigkeit von Schnecken mal rausgesucht, weil sowas weiß man einfach nicht. Und zwar sind es wohl, möchtest du einen Tipp abgeben?
Boah, ich habe keine
Ahnung. Pro Stunde?
Also, pro Stunde ist schon viel. Die sind schon schnell.
Ja, also es sind 3 Meter. 3 Meter pro Stunde schafft so eine Schnecke.
Ich hätte mehr gedacht.
Ja, also ich fand es auf jeden Fall krass, so, weil man stellt sich dann halt vor, wie die Schnecke da vor sich hin dümpelt. Aber ja, 3 Meter sind es.
Also wenn die Bock hat, hätte ich schon ein bisschen, also so das Gefühl ist ja, hey, die hat nicht lange Zeit, zack, ist sie im Gewächshaus drin. Ja, aber ich nutze keinen Schneckenkorn und nichts. Ich sammle sie ab und bringe sie auf die andere Straßenseite zum Neckarufer, ja, in der Hoffnung, dass sie...
Ja, die können schwimmen, das sind wohl so Amphibientiere, so. Also die können sowohl im Wasser als auch an Land.
Du bist hier im Funfact-Fieber, ich merke das.
Ja, ich hatte mir tatsächlich was dazu rausgesucht, weil auf meiner Habitatbaum-Seite, da habe ich praktisch dazu aufgerufen, die Antagonisten zu fördern. Und im Habitatbaum, da wohnt zum Beispiel der schwarze Schneckenjäger, also ganz fancy Käfer, und den habe ich halt vorgestellt. Und ja, also es ist wieder so eine eklige Nummer, aber Natur ist natürlich grausam, brauchen wir uns nichts vormachen. Das heißt, der Käfer, der ist so flach und der kann praktisch in das Gehäuse der Schnecke eindringen, beißt die dann und hat da so ein krasses Gift und die wird dann gelähmt und dann kann der die praktisch überwältigen. Und
irre.
Ja, deswegen war ich da auch so ein bisschen im Schneckenfieber und dann dachte ich mir, ja, die 3 Meter pro Stunde, das haust du mal als Fun Fact raus. So.
Mhm. Süße, haben wir was gelernt auf jeden Fall.
Auf jeden. Ich glaube, heute hat jeder was mitgenommen.
Möchtest du noch irgendein Sprichwort raushauen zum Schluss?
Wir können noch machen, alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Aber ich glaube, da müssen wir keine Erklärung zu liefern. Da weiß, glaube ich, jeder, was mit gemeint ist.
War nett mit dir.
Mit dir
bereichernd.
Ja, dann würde ich sagen, bis in 2 Wochen und mit hoffentlich einem Themenvorschlag von euch diesmal.
Wir sind gespannt, wir freuen uns drauf und bis ganz bald.
Auf bald, tschüss.
Ciao.